Ich bin so fucking dankbar, dass ich so viele Nachrichten und Rückmeldungen und Fragen und so weiter bekomme. Hör damit bitte nicht auf. Also sowohl auf Insta, sowohl bei TikTok als auch bei YouTube, als auch als Reaktion auf den Podcast bei Spotify. Es gibt ohne Ende Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten und ihr macht das. Na, normalerweise duze ich ja oder ja, spreche hier quasi eine Person an, die das hört. Gerade natürlich weiß ich, dass das wesentlich mehr Menschen sind, die hier hören. Ist mal das allumfassende ihr, wenn ihr möchtet. Ich freue mich wirklich sehr über jegliche Reaktion. Und manchmal bekomme ich natürlich Fragen gestellt. Fragen von Menschen, die betroffen sind, Fragen von Menschen, die indirekt betroffen sind, zum Beispiel, wenn sie einen depressiven Partner haben. Und das ist vor kurzem wieder passiert. Ich bin da ganz ehrlich, wenn Menschen mich anschreiben und einen Rat von mir haben wollen, dann gebe ich diesen Rat in der Regel nicht. Nicht, weil ich keinen Rat geben möchte, sondern weil ich es einfach nicht kann. Ich bin kein ausgebildeter Psychotherapeut, ich bin kein Psychiater, ich bin nur Betroffener und ich bin auch noch biased dadurch, dass ich ja immer noch in einer akuten Phase drin bin. So, das bedeutet, ich kann und werde keine Hilfestellungen anbieten können. Außerdem versuche ich eine Grenze zu ziehen, die ich als Ergotherapeut, ich bin Therapeut, aber ich bin kein Psychotherapeut tatsächlich. Ich, als Ergotherapeut war es mir immer unheimlich wichtig, eine Grenze zu ziehen zwischen dem privaten Menschen, der ich hier bin und diesen Podcast mache, naja, und den in Anführungsstrichen Betroffenen hier. Ich möchte da eine klare Grenze haben aus Selbstschutz. Das ist nicht, weil ich in irgendeiner Art und Weise nicht helfen mag. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe also eine Frage bekommen von einer Zuhörerin, die vermutet, dass ihr Partner Depressionen hat. Denn er ist ziemlich, ja, nicht nur grummelig, sondern er, ja, mitunter auch ziemlich aggressiv, verbal aggressiv und macht sie häufig runter und dann zieht er sich zurück und dergleichen mehr. Naja, dazu kann ich natürlich keine Aussagen machen, schon mal gar nicht über Social Media, über eine DM, ne? Weil was soll ich dazu sagen? Und ich habe aber dieser Hörerin gesagt, ich finde das Thema Hilfe für Angehörige so unfassbar wichtig, dass das die nächste Podcast-Folge ist. Und siehe da, hier ist es. Oder hier ist sie. Ja, ich habe diese Folge in drei Teile eingeteilt. Der erste Block ist, was ist, wenn die Diagnose schon da ist? Das ist ja hier bei der Person, die mich angeschrieben hat, bei der Zuhörerin ja nicht der Fall. Ne? Der Angehörige, der ist noch nicht diagnostiziert. So, und das ist aber Block 2. Was ist, wenn du das nur vermutest? Und vielleicht auch der Partner keine richtige Einsicht hat. So, und dann der Block Nummer 3, was, wenn Wut da ist? Wenn aus dieser verbalen Aggression vielleicht sogar körperliche Aggression wird. Und auch selbst bei der verbalen Aggression würde ich sagen, das ist von den Mechanismen her, von den Empfehlungen, die ich hier zusammen gegoogelt habe, ja, sind die eigentlich identisch. Ja, das, was ich jetzt hier, das habe ich jetzt gerade schon so betont, hier so zusammengesucht habe, ist nichts, was ich aus der, also einiges davon vielleicht schon, aber das, was ich hier an Tipps gebe, das ist allgemeingültig in diesem Internet findbar und für dich, für euch jetzt mal aufbereitet. Okay, ich schreibe das, beziehungsweise ich spreche das hier ein, auf Basis von Dingen, die ich halt gesucht habe. Okay, also ganz wichtig ist mir deine Abgrenzung. Ja, also bitte, wenn ich hier Sachen erwähne und ich verlinke die alle in den Shownotes, dann sucht bitte nochmal nach diesen Empfehlungen, ob das für euch der richtige Weg ist. Ja, ob das der richtige Ansatz ist. Denn das ist jetzt hier quasi nur so vorgegoogelt. Okay, ich habe mit den Angeboten, die hier gerade am Anfang genannt werden, habe ich null Erfahrung. Okay? So, genug der Vorrede, genug der langen Worte. War schon 5 Minuten in der Folge. Meine Fresse. So, lass uns mal einsteigen mit dem ersten Teil, nämlich wenn die Diagnose schon da ist. Da ist es oft so, dass du als Partner, als Partnerin irgendwie mit betroffen bist. Und zwar ohne, dass du eine eigene Diagnose hast. In einer ziemlich großen Befragung der Deutschen Depressionshilfe haben 84% der Betroffenen angegeben, ich ziehe mich zurück. So, das ist, hat nichts mit Lieblosigkeit zu tun, das ist ein Symptom. Ja, so, das heißt, jemand ist mit Depression unterwegs und 84% sagen so oder ziehen sich zurück, haben diesen sozialen Rückzug, haben wir schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast. Also, und wenn du jetzt als Angehöriger davor sitzt und du mit diesem Menschen reden möchtest, aber gefühlt nicht drankommst, dann hat der sich jetzt nicht gegen dich entschieden, sondern, haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist so, als wenn die Krankheit den Stecker zieht und fährt runter. Ja, das ist nicht die Person, die du kennengelernt hast. Ja, wenn die Diagnose schon da ist, dann ist es für dich auch eine gewisse Beruhigung. Okay, da ist eine Krankheit. Wir müssen jetzt vermutlich noch warten, bis wir einen Therapieplatz haben, aber es ist eine Krankheit und das soll dir bestenfalls schon eine gewisse Ruhe innerlich geben, dass du weißt, alles klar, das kann man behandeln. Vielleicht machst du dir auch Vorwürfe. Ja, hättest du es früher sehen können, nee, hättest du vermutlich nicht. Und vielleicht bist du auch manchmal wütend auf deinen Partner und denkst, Mann, wir hatten so eine schöne Zeit, wieso ist das jetzt hier vorbei und warum erreiche ich ihn nicht, warum komme ich nicht durch, warum kann ich ihm nicht helfen? Und dann gibt es da den nächsten Moment, wo du dich dann auch wieder schämst für diese Wut, weil du weißt, es ist eine Krankheit. Wichtig ist, du bist ein guter Mensch, ja, du bist, auch wenn du manchmal vielleicht denken magst, so, du kommst nicht durch, ich bin doch der Partner, ich bin die Person, die ihn oder sie am besten kennt. Wenn nicht ich, wer dann? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat nichts mit dir zu tun. Das ist eine völlig normale Reaktion, die du erlebst. Völlige Überforderung, die völlig normal ist. Und die kann man auch nur selten ganz alleine tragen. So. Wenn die Person in Behandlung ist, super. Das ist der wichtigste Schritt oder Warteliste. Super. Das ist gut. Trotzdem, ja, ist für dich ja nichts geregelt. Der Therapeut kümmert sich um deinen Partner, deine Partnerin. Und um dich kümmert sich erstmal keiner, außer du selbst. Und da darfst du selbst wirksam auch nach Hilfe suchen. Ich habe dir 3 Sachen mitgebracht. 3 Angebote, die es gibt für Menschen, die einen depressiven Partner in der Familie oder wie auch immer haben, aber auch Anlaufstellen für all die sind, die jetzt Vermutungen haben, dass der Partner an Depressionen erkrankt ist und auch da Hilfe suchen können. Ja, also auch wenn du noch nicht so genau weißt oder der Partner vielleicht auch gar keine Lust hat, sich diagnostizieren zu lassen oder zu so einem Kennen- oder Vorstellungsgespräch oder Ersttermin zu gehen, kannst du dich da auch melden. Das erste ist der Familiencoach Depression. Das ist ein Online-Programm. 5 Module mit Videos und Übungen, wo es eben um Depressionen geht und ein ganzes Modul nur für Angehörige. Das ist komplett kostenlos, es ist komplett anonym, es ist von der AOK, aber du musst nicht bei der AOK versichert sein, soweit ich das verstanden habe. Die Studienlage ist wohl die, und ich, wie gesagt, ich referiere jetzt hier das, was ich gelesen habe, wer die Krankheit und die Mechanismen der Krankheit versteht, ist weniger belastet und senkt damit sogar das Rückfallrisiko des anderen. Das heißt, du hilfst dir und deinem Partner gleichzeitig. Übrigens auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Es geht mir um das tiefe Verständnis dieser Krankheit. Es ist nicht der Teufel oder irgendwas anderes Fieses in diesen Menschen gefahren und der Einzige, der jetzt helfen kann, ist irgendein Priester, der einen Exorzismus durchführen muss, weil da irgendein Dämon in diesen Partner gefahren ist. Es ist eine beschissene fucking Krankheit. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Okay? Manchmal willst du nicht auf so einer Website rumlungern und einen Online-Kurs gucken, sondern du möchtest in Kontakt kommen mit einem Menschen. Und auch das gibt es. Es gibt nämlich das Seelefon. Also mit der Seele und dem Telefon zusammen eben das Seelefon. Super, da beraten Angehörige Angehörige. Anonym, wenn du magst. Die Telefonnummer, die packe ich dir in die Shownotes. Und es gibt auch das Infotelefon Depression der Deutschen Depressionshilfe, ausdrücklich auch für Angehörige. Beides kostenlos und beides ist da, bitte bevor du zusammenbrichst. Ne? Niemandem ist geholfen, dir nicht, auch deinem Partner nicht, wenn du dich völlig verausgabst. Denn an dieser Krankheit als Partner kann man sich verausgaben. Ja? Das ist wirklich eine harte Kiste. So, deswegen kümmere dich bitte auch um dich. Und das bedeutet auch, dass du, und da hatten wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, dass du eben auch für dich Grenzen ziehst und sagst, pass auf, ich muss heute mal eine Stunde zum Sport und danach bin ich gerne für dich da. Ich mache uns dann einen schönen Vanillepudding, schönen Warmpudding und den snacken wir schön auf der Couch. Ja, aber vorher gehe ich zum Sport, um mich mal kurz ein bisschen auszupowern. So, das darfst du, musst du sogar aus meiner Sicht. Es gibt sogar einen ganzen Verein, der sich von Anfang an an Angehörige und Freunde richtet, nämlich die Deutsche Depressionsliga. Es gibt Selbsthilfegruppen für Angehörige, ganz bestimmt auch in deiner Nähe. Das wird dann vermittelt. Es gibt Beratungsstellen von der Caritas, von der Diakonie, der AWO. Es gibt den sozialpsychiatrischen Dienst beim Gesundheitsamt und. Wie gesagt, ich verlinke dir das alles in den Shownotes und dann kannst du dich da mal durchtelefonieren und gucken, was passt für dich. Ne? Du kannst da einfach hingehen und reden und da muss auch keine Diagnose sein und so weiter und so fort. Das ist für Angehörige. Angehörige für Angehörige. Und das finde ich total großartig. Wenn es jetzt darum geht, nochmal, ja, es geht nicht darum, dass du in dieser Opferrolle bleibst oder in dieser Helferrolle, die sich manchmal fühlt oder anfühlt wie eine Opferrolle. Woher ich das weiß? Naja, ich habe da schon sehr lange und sehr oft mit meiner Frau drüber gesprochen. Und sie ist zum Glück so ziemlich das Gegenteil von mir, was so die Sicherheit in sich angeht. Sie ist da völlig anders gestrickt als ich. Sie ist jemand, die in sich ruht, völlig optimistisch ist, jetzt nicht so Positivismus, alles wird super, sondern sie geht immer davon aus, dass wenn theoretisch, genauso wie etwas Schlechtes, etwas Gutes, also wenn irgendwas wie eine, weiß nicht, eine Krankheit oder sowas, wenn es da ein gutes Ende geben kann, realistisch betrachtet, dann geht sie davon aus, dass es gut enden wird. So, und das ist eine Eigenschaft, die ich jetzt unbedingt nicht habe, aber sie hat das. Und trotzdem ist sie in den schlimmen Phasen bei mir völlig lost gewesen. Sie wusste nicht, was sie machen sollte und hatte auch Phasen, wo es ihr verdammt dreckig ging. So, zum Glück gut eingebettet in einen Freundes- und Familienkreis, Anlaufstellen, auch in der Lage, auch um Hilfe zu bitten und sie zu erfragen. Ich glaube, das hat uns den Arsch gerettet. Also hätte ich diese Frau nicht und diese Familie, wäre ich heute nicht hier. Da würde ich irgendwo, hätte man mich vielleicht schon irgendwo gefunden, bestenfalls. Wenn nicht, dann wäre das so. Aber diese Familie hat mich gerettet. Das weiß ich auch. Mir ist auch wichtig, vielleicht so ein ganz kurzer Ausblick, weil ich das nicht so hängen oder betonen möchte, dass ich jetzt für diese Familie lebe. Oder, keine Ahnung, ich lebe nicht für diese Familie. Ich würde, glaube ich, nicht mehr leben, hätte ich diese Familie nicht. Aber selbst wenn meine Frau sagt, Gordon, ich trenne mich von dir und ich ziehe mit den Kindern an den von dir am weitesten entfernten Punkt dieser Erde, dann existieren diese Menschen ja noch. Und selbst dann würde ich diesen Planeten nicht verlassen. Auf eine suizidale Art und Weise. So, das ist mir nochmal wichtig hier zu sagen, ich will das nicht. Es hat auch, ne, also ich bin da mittlerweile weit weg von diesem Thema, wovon ich sehr dankbar bin. Talking about Hilfe. Ja, meine Frau hat sich die Hilfe geholt. So, es gibt aber den Punkt, wo du Hilfe brauchst. Das ist so. Wenn du merkst, du schläfst schlecht, du bist ausgelaugt, du bist vielleicht selbst auch dünnhäutig. Ja, nicht selten werden Angehörige von Depressionspatienten selber depressiv, weil sie einfach an einem Punkt sind, wo nichts mehr weitergeht. Du bist nicht der Hausarzt, du bist nicht der behandelnde Therapeut, die Therapeutin. Du bist du. Du bist auch noch ein Individuum. Und ich weiß, auch wenn ihr verheiratet, partnerschaftlich unterwegs seid, ja, du bist die Person, die deinen Partner am besten kennt und trotzdem bist du immer noch ein Individuum. Ja. Wenn du in diese Therapeutenrolle rutscht, hör auf damit, lass das. Lass die Profis diese Behandlung machen. Dein Job ist ein anderer und keiner sonst kann ihn. Du bist der Mensch, der bleibt, wenn der Termin vorbei ist. Und da geht es darum, dass es dir möglichst gut geht. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich was ist, wenn du das Ganze nur vermutest, dass die Person Depressionen haben könnte? Es gibt dann vermutlich irgendwelche Dinge, die du erlebst, Antriebsminderung, eine gewisse Aggressivität, vielleicht auch keine Lust mehr auf Sex und Partnerschaft, ne, das hatten wir in der letzten Folge, generell lustlos, Antriebsminderung und so weiter und so fort. Das anzusprechen ist wichtig, aber den sagst du nicht du machst das nicht im Streit. So, wenn einer von euch schon auf 180 ist und vielleicht sogar beide, dann kommt nichts an, egal wie du es meinst. Warte auf einen Moment, wo diese Symptome gerade nicht da sind. Ja, dass es nicht wie so in einem Gewitter ist, in einem lautstarken Disco-Raum oder keine Ahnung was. Da hört es niemand. Ja, sprich es an, wenn ihr allein seid. Nicht beim Familienessen, nicht vor den Kindern, nicht zwischen Tür und Angel. Ne, sobald jemand da irgendwie zuhört, dann ist auch Scham da. Gib dem Ganzen einen Raum, in dem dein Partner, deine Partnerin nicht das Gesicht verlieren muss. Plan jetzt nicht irgendwie eine kleine Zeit ein. Du stellst die Frage und dann schweig. Rede von dir, rede über dich, nicht über deinen Partner. Ne? Also du bist bestimmt depressiv, ist ein Urteil. Und Urteile sorgen manchmal dafür, dass der Gegenüber das Gegenüber dicht macht. Sag stattdessen, was du siehst. Hey, ich merke, dass du unheimlich schlecht schläfst. Ich merke, dass du dich selber nur unheimlich schwer aus dem Bett quälen kannst. Du lachst nicht mehr. Seit Wochen schon nicht mehr. Das sind die Dinge, die du siehst, die du wahrnehmen kannst. Du bist kein Arzt. Du bist nicht hier für eine Diagnose, du musst nur beschreiben. Mit dir stimmt vielleicht was nicht. Das lässt sich dann schon eher nicht wegdiskutieren. Ne? Ich mache mir Sorgen. Wenn du jetzt sagst, so, mit dir stimmt bestimmt irgendwas nicht, das kann man irgendwie wegdiskutieren. Ach, ich habe nur eine schlechte Phase oder im Job ist gerade stressig. Stell dir jetzt nicht so an, so, es wird schon wieder. Naja, dann ist das Thema durch. Ne? Wenn du aber sagst, so, hey, ich mache mir langsam wirklich Sorgen, dann ist es eine Beschreibung von dir. Ne? Das, was du siehst. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ich mache mir Sorgen um dich. Deine Wahrnehmung ist deine. So, die kann dir niemand ausreden. Und das ist aus meiner Sicht auch ein echt guter Einstieg. Und da geht's um echte Fragen. Keine rhetorischen Fragen. So, wie geht's dir wirklich? Gibt's irgendwas, was dich runterzieht? Und eine Frage öffnet einen Raum. Eine Behauptung knallt die dann irgendwie wieder zu. Ja, also der erste Schritt, der darf wirklich klein sein. Wenn du sagst, ja, ich glaube, du musst in Therapie, so dann klingt das nach Endstation, weil viele auch denken, ja, Therapie, ich bin doch nicht verrückt. Ja, genau. Ja, es ist zu groß, bedrohlich. Außerdem weißt du gar nicht, ob eine Therapie notwendig ist. Oder ob nicht sogar, was weiß ich, ob es nicht wirklich nur eine Phase ist. Das kann ein Termin beim Hausarzt sein, der erste Schritt. Ne? Einmal Blut abnehmen, einmal drüber reden, klein anfangen heißt überhaupt anfangen. Und für einen Menschen, der keinen Antrieb hat, ist schon der Anruf bei der Praxis ein echter Berg. Und das kannst du dann auch abnehmen. So, pass auf, ich mache dir den Termin, ich komme mit, muss dann nicht allein rein und wir gucken, was der Arzt sagt oder der Therapeut oder wie auch immer. So, und dann haben wir es abgecheckt und alles ist gut. Ja, manchmal, vielleicht ist es auch nur was mit der Schilddrüse, vielleicht ist es auch echt ein B12-Mangel, vielleicht ist es tatsächlich irgendwie ein Infekt oder was weiß ich, vielleicht ist auch wirklich was auf der Arbeit, keine Ahnung, ja. Lass das die Profis rausfinden. So, wenn er abblockt, meistens sind es Männer, die abblocken, ist das kein Nein für immer, sondern es ist ein Nein für jetzt. Bleib da dran, ohne Druck. Frag dann nochmal in einer Woche oder zwei nach. Sorge bleibt hier bei dir und dann darf das auch wiederkommen, dass du dieses Angebot machst. Wenn er oder sie keine Einsicht hat, auch über Monate nicht, kann ich dir leider so aus der Perspektive auch nicht weiterhelfen. Kann ich sowieso nicht, aber ich bin dann auch echt überfragt. Also wenn jemand vehement keine Diagnostik machen möchte und es der Person wirklich, wirklich dreckig geht, auch dann kannst du dich aber an die von mir schon genannten Telefonnummern wenden. Die haben sicherlich Erfahrung mit dem Thema. Und das, was mir dann immer hilft, den Trick habe ich von der Franka Cirutti, die hat mal gesagt so, du bist garantiert nicht der erste Mensch, der XY. Wenn sie das Problem hat, boah, ich habe jetzt hier einen Flug vor der Brust und ich finde meinen Reisepass nicht mehr, dann bin ich vermutlich nicht der erste Mensch, dem das passiert. Und dann gibt's da irgendwie Lösungen für. Es hat mir letztens geholfen, als ich zum TÜV musste mit dem Auto und ich im Auto nicht den Fahrzeugschein gefunden habe. Spoiler, hatte sich im Handschuhfach versteckt, war irgendwie so eingeklemmt, dass ich ihn nicht sehen konnte. Und dann habe ich dann gedacht, boah, fuck, was ist, wenn ich das nicht finde? Ne, katastrophisieren. Und dann habe ich gedacht, ah, Moment, ich bin mit Sicherheit nicht der Erste, dem das passiert. Ich guck mal, was man da machen kann. Und siehe da, natürlich gibt's Lösungen. Ne? Ist natürlich ätzend, da muss man dann wieder irgendwo zum Straßenverkehrsamt mit dem Fahrzeugbrief und dann muss man das bezahlen. So, schlussendlich ist es aber so, dass du nicht die erste Person bist, der das passiert. Und auch nicht die letzte Person, der das passiert. In diesem Fall halt, dass ein Partner auch über Monate nicht weiß oder sich nicht behandeln lassen möchte. Du bist nicht die erste Person, der das widerfährt. Bitte melde dich bei diesen Telefonnummern. So, lass uns aber jetzt mal gucken, was ist, wenn Aggressivität dabei ist. Ganz kniffelige Kiste. Und das ist der Punkt, wo ich zugeben muss, ich war sehr, sehr aggressiv. Das war mein persönlicher schlimmster Moment, die Momente, wo ich mit der Faust gegen die Wand geschlagen habe, geschrien habe und ich glaube auch meine Tochter damals ziemlich, ziemlich verängstigt habe. Dass meine Frau mich angeschrien hat, so, du gehst jetzt raus. Die hat mich also quasi, jetzt nicht für eine Zeit, aber also nicht für immer, aber zumindest für den Moment rausgeschickt. Du gehst jetzt um den Block. Dich will ich jetzt hier eine Zeit lang nicht sehen. Das war auch gut so. In dem Moment habe ich dann gemerkt, okay, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße und habe ich mich entschuldigt und ne, ich wusste schon, dass da irgendwas nicht mit mir stimmte, aber ich nicht so richtig klar war, was da ist. Es war noch vor der ersten richtigen Diagnose und das hat mir aber gezeigt, so hier stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Irgendwas ist hier absolut nicht richtig und dann habe ich dann mich auf den Kopf stellen lassen. So. Lucky me, bin ich da sehr einsichtig, was mich angeht. Aber es kann natürlich sein, dass das bei deinem Partner, deiner Partnerin nicht der Fall ist. Meistens beim Partner, der dann auch eine gewisse verbale und vielleicht auch körperliche Aggressivität an den Tag legt. In ungefähr der Hälfte, je nachdem, welche Zahl man sich so anschaut, aller Depressionen steckt Reizbarkeit mit drin. Das ist eines der häufigsten Symptome, die da sind. Bei Männern besonders oft. So, das heißt, statt Traurigkeit oder ja so einer gewissen Melancholie oder halt Niedergeschlagenheit, ja, werden sie jetzt nicht rückzügig oder sowas, sondern gehen auf Angriff. Aggressivität, das ist sehr männlich in solchen Momenten. Und das ist aber auch, wenn du diese Person kennst, nicht der Mensch, der sich verändert hat. Das ist die Krankheit. Das hilft dir in dem Moment nicht, wenn jemand die Trennwand durchhaut oder irgendwie die Tür zerschlägt oder sowas. Drin ist es so, ich ertrinke. Ich ertrinke in mir, in meiner eigenen seelischen Scheiße. Rauskommt, halt den Mund. Du nervst mit deiner ewigen Nörgelei. Es ist dieselbe Not, nur mit einer anderen Sprache, die anderen wehtut. So. Das hilft dir jetzt vermutlich nicht und es soll dir auch nur bis zu einem gewissen Punkt helfen. denn du sollst das nicht alles wegschlucken. Das ist ein Hilferuf von ihm, ja, aber es ist nicht deine Aufgabe, das zu lösen. Es fühlt sich an wie ein Angriff auf dich, ist es meistens nicht. So, du bist einfach jetzt nur die Person, die in der Nähe ist. Manchmal sind es aber auch die Kinder. Und dann muss man aufpassen. Du musst auch aufpassen. Das macht jetzt irgendwie das Ganze nicht weniger hart. Es ist aber manchmal hilfreich zu wissen, okay, die Schuld ist nicht die Person selbst. Wut auf Wut macht es dann natürlich schlimmer. So, und erklären kann auch niemand, wenn jemand schreit. Wer schreit, kann nicht zuhören. So, und wenn du eine total toll formulierte Rechtfertigung da rausposaunst, ist es in dem Moment kein Argument. Das ist dann irgendwie, ja, dann ist, als wenn du Kerosin in Feuer kippst. Na, wenn du jetzt sagst, so, es gibt doch keinen Grund, bleib ruhig, so zu reagieren. Ja, doch, ich bin ruhig. Ja, so, ich, natürlich, ja. So, ich sehe, dass du wütend bist, das wühlt dich gerade auf, verstehe ich. Wütend will keiner hören, bleib ruhig will keiner hören. Ich sehe, dass du dich aufregst, ich sehe, dass du laut wirst. So, ich sehe, dass dich das wütend macht, okay. Das nimmt die Wut auf und ja, lässt sie da so liegen. Aber das kann man halt auch nur bis zum gewissen Punkt machen. So, wenn es kocht, darfst du die Spirale unterbrechen und sag so, komm, pass auf, lass uns mal ganz kurz einen Cut machen. Wir reden später. Ich bin da, aber ich möchte gerade eine Pause machen. Eine Pause ist kein Rückzug. Es ist eine Bremse, die man braucht gerade. So, aber. Die Krankheit erklärt das Verhalten, sie entschuldigt sie nicht. Es sind zwei Dinge, die wahr sind. Es ist nicht er und trotzdem ist es keine Entschuldigung für Lautstärke, für Aggressivität. So, kannst verstehen, woher die Wut kommt, okay. Und es ist trotzdem auch okay, wenn du sie nicht hinnimmst und nicht hinnehmen kannst. Verständnis hat und muss eine Grenze haben. Und die darfst du für dich klar haben und laut sagen. Ich bin für dich da. Ich helfe dir, wo ich kann. Ich lasse mich nicht von dir anschreien. Wer da keine Grenze zieht, hilft niemandem. Hilft dir nicht und auch der Person nicht. Anschreien ist irgendwie nicht geil. Es ist auch Gewalt. Es ist aber das eine. Sobald jemand die Hand an dich legt, ist es eine andere Liga. Wenn er dir, es sind meistens Männer, wenn er dir Angst macht, dich oder deine Kinder gefährdet, ist Ende, ist Schluss mit allem Verständnis. Und dann zählt nur eins, weg. Schutz. Schutz für dich, Schutz für deine Kinder. Es gibt ein Hilfetelefon Gewalt. Das ist rund um die Uhr und anonym erreichbar. Telefonnummer findest du in den Shownotes. Depression ist eine Erklärung. Eine mögliche Depression meinetwegen auch. Aber das ist in keinem Fall ein Freibrief für irgendjemanden, Aggressivität an den Tag zu legen. Würde ich mich heute quasi aus meinem Körper raus beamen oder wie so eine Seele aus mir rausschweben und zu diesem Gordon mich teleportieren, der gerade wie ein Irrer schreit und auf die Tür einschlägt, dann würde ich mich selber ausschalten. Ich würde mein ganzes Self-Defense-Scheiße abfeuern und mich selber ausschalten. Klingt hart, ist aber so. Es ist kein Freibrief. Ich möchte niemandem Angst machen. Punkt. Jetzt lass uns mal diese Tür zumachen. Ich weiß, die ist hart. Und ich habe die aber hier einbauen wollen, weil eben die Person, die mir geschrieben hat, genau das berichtet hat, dass der Partner eine gewisse körperliche, nicht körperliche, aber zumindest eine verbale Aggression in den Tag legt. So. Und das ist nicht ohne. Ich habe wirklich mit mir gerungen, ob ich das einbaue, aber ich halte es für wichtig. Ich wiederhole das nochmal. Und auch wenn du sonst jetzt denkst, der schon wieder sagt, diese Scheiße ist, ich bin weder Familientherapeut, ich bin kein Psychiater, ich bin kein Psychologe. Das heißt, ich kann nur das sagen, was ich als Gordon für richtig halte. Ob das objektiv für alle richtig ist, kann ich und will ich nicht behaupten. Das wäre vermessen. Wichtig ist mir, dass du für dich eine klare Linie hast. So, deswegen lass uns aber jetzt mal eben diesen Teil irgendwie zumachen. Jetzt habe ich die Stimmung genug runtergeprügelt. Kommen wir jetzt mal zu etwas mehr Konstruktivem und vielleicht Angenehmeren. Also, Hilfe für dich. Dein Partner schämt sich vermutlich, wenn du das rumerzählst. Du darfst natürlich, es ist als Tipp genannt worden, in diesem Internet darfst du ihn fragen, ja, was darf ich wem erzählen? Das könnte die Angst nehmen, die Kontrolle zu verlieren, und gleichzeitig wäre das natürlich etwas, was echt eine Menge Vertrauen braucht. Ich glaube, du weißt, mit wem du da reden kannst. So, irgendwo muss dann auch deine Sorge hin. Und da ist der Partner einfach nicht der richtige Ansprechpartner. Das ist so. Ja, Rücksicht nach außen, so ist richtig. So, und du musst aber auch alles irgendwo rauslassen dürfen. Ne? Ungefiltert, ohne dass du jetzt wen schonst. Und wenn du das komplett unterdrückst, wenn du all das, was dich beschäftigt, unterdrückst, dann frisst es dich von innen auf. So, und Schweigen so aus Liebe, ja, oder aus niemandem irgendwie in eine schlimme Situation oder in eine unangenehme Situation bringen, ist trotzdem Schweigen. Das heißt, wenn du eine gute Freundin hast, einen guten Freund, einen guten Kumpel, ich weiß, bei Männern ist das so eine Sache, aber die Türen öffnen sich so langsam. Dieses Thema mentale Gesundheit wird mehr angenommen, so. Alles gut, ne? Mit diesen Leuten kann man reden, wenn eine Vertrauensbasis da ist, auch wenn er oder sie den Partner kennt. So, wenn du aber sagst, so, ich möchte mit jemandem komplett Fremden reden, der mich nicht kennt und auch nicht weiß, wer ich bin, ja, dann mach das anonym. Dafür gibt's dieses Seelefon, die Telefonseelsorge und auch Selbsthilfegruppen für Angehörige, so, das ist dann auch so, auch da gibt's Schweigepflicht und so weiter. Wenn du mit deinen Freunden redest, du musst nicht allen alles erzählen, du musst nur den richtigen Menschen das erzählen. Such dir halt Menschen aus, bei denen du auch heulen kannst, bei denen du dich sicher fühlst und bei denen du auch weißt, dass das nicht morgen die ganze Straße weiß. So, Vertrauen ist wichtiger, Vertrauen schlägt Anzahl. Das heißt, wenn du da jetzt ein oder zwei Personen hast, bei denen du dich so öffnen kannst, ist das auf jeden Fall super. Die meisten, gerade wenn es irgendwie auch so ein bisschen mit, vielleicht auch mit körperlicher Gewalt, dann sowieso, aber auch mit verbaler Aggression zu tun ist, oder wenn das passiert, wollen die meisten helfen, indem sie irgendeine Lösung liefern, ne? Verlass ihn, zwing ihn. Das muss es ja auch gar nicht sein. Ja, das musst du ja auch gar nicht annehmen. Du kannst dann auch ganz klar eine Linie ziehen, so, hey, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich brauche gerade keinen Rat. Ich brauche einfach nur einen Ort, wo ich mich auskotzen kann. Ja, super. Und es kann auch sein, dass du sagst, ich möchte es einfach nur rauslassen. Ich möchte es einfach nur rauslassen, bitte. Kein so, ist bestimmt blöd, bestimmt stelle ich mich auch nur an oder sorry, wenn ich nerve. Nee, wenn du diese eine Person hast, die dir zuhört, auch im Telefon, ist völlig egal wo, ist das super. Was auch wichtig ist, du darfst dir was Eigenes holen. Ja, du darfst dir selber auch Therapie holen. Nicht erst, wenn du eine Diagnose hast. Ein Therapieplatz für dich ist kein Eingeständnis von Schwäche. So, du kannst auch zum Arzt gehen und sagen, das belastet mich so sehr. Ich möchte gerne auch es kann auch was Medikamentöses sein. Das ist dann irgendwie vielleicht auch eine Vorstufe von einem, was weiß ich, Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer oder sowas gibt. Irgendwie, was weiß ich, Bachblüten, irgendwas, was man von außen geben kann, das dich ein bisschen runterfährt. Selbsthilfegruppen, die ich schon genannt habe und. Und als letzter Punkt, und das kann und will ich jetzt hier nicht weglassen, zumal ich es vorhin ja auch schon angedeutet habe, es gibt diese Momente, wo es echt akut wird. Ja, also wenn jemand sagt, boah, ich wünsche manchmal, ich wäre nicht mehr hier, oder boah, ich glaube, ich wünsche mir manchmal, ich würde diesen Planeten einfach irgendwie verlassen, oder kann man mich mal irgendwie abholen hier, ich möchte hier nicht mehr sein. Das darfst du ernst nehmen. Ja, wer über Suizid spricht, macht es nicht. Das ist so ein Mythos. Beziehungsweise, ich weiß es nicht, aber ist jetzt nichts, wo man sagen kann, okay, ja, wer drüber spricht, oder dann ist das nicht so schlimm. Ja, ich weiß es nicht. Wenn jemand andeutet, dass er nicht mehr leben möchte, ist das ein Satz, den du jetzt nicht wegmoderierst, sondern den du ernst nehmen darfst. Natürlich ist da Nachfragen richtig. Wir dürfen das Ganze auch echt wirklich mehr in den Mittelpunkt rücken. Ja, das Thema Suizid ist etwas, was in unserer Gesellschaft passiert, sehr, sehr häufig. Es wird nur komplett weggedrängt, weil es einfach kein schönes Thema ist. Auch da, du bist nicht allein. Ja, auch da kannst du lieber einmal mehr Notarzt rufen, und das meine ich ernst, bevor es zu spät ist. So, wenn jemand in Behandlung ist, ist das auch etwas, was wichtig ist. Da ist es vielleicht auch einfach gut, den behandelnden Arzt, den Therapeuten zu informieren, dass diese Aussagen jetzt daheim getätigt worden sind. Für dich ist die Telefonseelsorge dann weiterhin da, ne? Oder der ärztliche Bereitschaftsdienst oder halt die 112, wenn es echt Not ist, ne? So, du musst die Krise nicht allein lösen. Das ist wirklich wichtig. Das ist nicht dein Job. Das kannst du nicht. Du bist dafür nicht ausgebildet. Lass das die Profis machen. Du kannst, dein Job in der ganzen Kiste ist Hoffnung halten. Stellvertretend. Die depressive Episode geht in der Regel vorbei. Und auch wenn es sich gerade so anfühlt wie für immer und so, für immer ist die Stimme der Krankheit nicht die Wahrheit. Behandlung wirkt. Ein Mix aus Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie in Kombination mit Psychopharmaka, mit Bewegung und so weiter und so fort, dann wird das besser. Kann sogar, gar nicht selten, wenn es früh erkannt wird, wieder verschwinden, dass die Person, die früher da war, einfach auch wieder da ist. So, dass es eine Episode ist. Und das ist wichtig, dass du das verstehst und dass du weißt, hey, das ist eine depressive Phase. Da gibt es einen Begriff für depressive Episode. Eine Episode ist irgendwann vorbei. Das haben sich Leute ausgedacht, die sich damit auskennen. Also kannst du davon ausgehen, dass das vielleicht bei deinem Partner, deiner Partnerin auch eine Episode ist. Klar gibt es dann wiederum so wie bei Typen wie mir, die dann so eine chronische Phase haben, die dann halt immer so ein bisschen niedergedrückt her ist im Vergleich. Dann kann mal wieder so eine Phase kommen. Aber da können wir hier auch mit umgehen. Weißt du, das sind Dinge, die man dann auch lernt. So, das ist so eine Fundamentalfolge. Ich hatte nicht wirklich Freude, diese vorzubereiten, weil sie A, auch so super lang geworden ist und B, weil es so wichtig ist, dass ich keine Scheiße erzählen wollte. Zum Thema Suizid übrigens, ne, gibt es ein paar echt gute Instagram-Accounts, die einen fantastischen Job machen, die das Ganze auch wirklich sehr offen und ja, jetzt ohne jetzt Betroffenheitsmine so thematisieren, wo das fast wirklich das Thema ist und bleibt unangenehm, aber dass man einfach nicht so ein Läppchen drum wickelt und irgendwie, was weiß ich, sondern das ist wirklich gut. Ich verlinke die auch mal in den Shownotes. Also, ich hoffe, dass du hier ein paar Informationen mitnehmen konntest, ein paar Tipps und Tricks vielleicht mitnehmen kannst. Das soll es gewesen sein. Ich guck mal, ob ich für nächste Woche vielleicht noch ein fluffigeres Thema rund um deinen Lieblingsdepressionspodcast finden kann. Aber hey, wichtig am Ende ist mir, du bist nicht allein. Völlig egal, ob du Betroffener bist, völlig egal, ob du glaubst, dass du Depressionen haben könntest, völlig egal, ob du Angehörige oder Angehöriger bist, du bist nicht alleine. Du musst nur wissen, wo du dich hinmelden kannst und wie gesagt, das findest du in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir einen möglichst, möglichst angenehmen Tag und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.